Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Sonderfolge. Herzlich willkommen zu einer Folge einfach so zwischendurch. Mein Name ist Jan Götze und auch diese Sonderfolge nehme ich selbstverständlich nicht alleine auf, denn dann wäre das ja auch nur halb so lustig. Also, hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, mir nichts, hier nichts, hauen wir hier einfach nochmal eben eine Spezialfolge raus. Tatsächlich eine Folge, die ihr euch gewünscht habt, beziehungsweise wo der Wunsch aus der Community kam. Genau. Und das haben wir doch direkt mal aufgegriffen, haben gedacht, komm, das ist Stoff für eine Sonderfolge, machen wir doch glatt mal.
Ja, man muss ja sowieso sagen, die Sonderfolgen, die wir bisher so gemacht haben, diese ist die fünfte Sonderfolge tatsächlich. Die kamen alle durch die Bank weg ziemlich gut bei euch an. Wir haben ziemlich viel Feedback auch, vor allen Dingen auf unsere Privatautos bekommen. Das war ja auch die Frage, die gefühlt euch am meisten interessiert hat. Mhm. Kriegen wir bis heute noch viel Feedback drauf. Und diese Sonderfolge oder das Thema dieser heutigen Sonderfolge, das habt ihr uns vorgeschlagen. Und das wollen wir zum Anlass nehmen, gleich mal weiterzumachen und euch drum zu bitten, falls ihr coole Themenvorschläge habt oder sagt, ey, über dieses Thema sollten Jan und Luca unbedingt mal quatschen, ja dann immer her damit. Schreibt uns gerne per Mail achtungfahrspaß@gmail.com oder natürlich auch bei Insta @achtungfahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Kennt ihr sicherlich schon diese Ansage, ne? Mhm. Könnt ihr uns auf beiden Kanälen immer kontaktieren. Wir versuchen dann auch immer fleißig und vor allen Dingen zeitnah zu antworten. Wenn uns das mal nicht gelingt, ja, dann nehmt es uns nicht allzu krumm. Wir kommen dann auf jeden Fall noch auf euch zu. So viel würde ich sagen als Vorwort. Jetzt zum heutigen Thema. Ich reibe mir hier schon die Hände. Ja. Wir haben erstmal, müssen wir vielleicht mal ganz kurz einen Einblick geben. Wir überlegen dann ja auch immer, in welcher Reihenfolge bringen wir die Sonderfolgen. Und so viel können wir, glaube ich, sagen. Du hast gesagt, lass mal dieses Thema nehmen. Das ist nicht ganz so aufwendig von der Vorbereitung her. Brauchen wir nicht ganz so viel Zeit für.
Ja, habe ich tatsächlich ein bisschen daneben gelegen. Wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass man einfach selber das so spannend dann wieder fand und sich einfach wieder irgendwo in irgendwelchen Sachen verloren hat, wie es meistens so in der Recherche dann irgendwie ist. Weil grundsätzlich, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, wir mussten beide Listen machen.
Genau.
Die Liste war relativ schnell erstellt,
ja.
Aber dann ging's los. Dann musst du dich erstmal final irgendwie entscheiden, welche Autos werden es denn wirklich? Also welches, das sind 10 Autos.
Die Liste ist viel länger als
10. Genau, richtig, es war deutlich mehr als 10. Welche nimmt man final? Man will nicht zu viele Überschneidungen haben. Man denkt auch die ganze Zeit, na, hoffentlich hat Jan nicht genau diese Autos. Deswegen versucht man da so ein bisschen drumherum zu tänzeln. Und am Ende war es einfach viel, viel zeitaufwendiger, als ich es gedacht hätte. Aber es hat auch Bock gemacht.
Ja, also wir haben uns eben hier angeguckt. Und ich habe gesagt, hast du auch so lange gebraucht? Ich habe irgendwie 4 Stunden gebraucht für die Vorbereitung. Und du hast gesagt, ja, ich habe sogar noch mal eine Nacht drüber geschlafen, über meine Auswahl. Mhm. Das war doch aufwendiger als gedacht. Aber du hast es eigentlich schon genau auf den Punkt gebracht. Es hat auch richtig Bock gemacht. Und jetzt haben wir hier lang genug rumgefaselt. Das Thema der heutigen Sonderfolge ist vergessene Concept-Cars oder Studien, die nie in Serie gegangen sind.
Genau. Prinzip unsere Wunschliste von Konzeptautos, wo wir gesagt hätten, wäre richtig cool, wenn die so gekommen wären oder so ähnlich. Manchmal sind es ja auch einfach nur Designkonzepte, wo es gar nicht mehr Infos zu gibt. Aber wo wir gesagt hätten, wenn es diese Konzeptautos wirklich in Serie geschafft hätten, das wäre schon echt mega gewesen.
Ja. Und ihr wisst ja, Autohersteller, die bringen ja schon seit etlichen Jahrzehnten immer wieder Studien. Und das sind Studien, ja, unterschiedlichster Art. Also es können Technologieträger sein, Machbarkeitsstudien oder tatsächlich auch mal Designausblicke oder auch einfach mal komplette Quatschautos, so einfach nur um Aufsehen zu erregen. Einige davon gehen dann später in Serie, mal mehr, mal weniger nah an der Studie oder an dem Prototyp, so wie wir es zum Beispiel beim Porsche Boxster in der Folge 23 gelernt haben. Andere verschwinden dann leider, ja, klammheimlich irgendwo in der Schublade oder stehen, wenn es dann echte Autos waren, irgendwo in einem Museum. Ja, und genau auf diese Autos haben wir uns nochmal speziell konzentriert. Also nicht Autos, wo wir gesagt haben, ja, da wäre die Studie zwar cooler gewesen, aber es ist dann anders gekommen, so wie jetzt auch der Boxster, sondern wirklich Autos, die es gar nicht in Serie geschafft haben.
Genau, nicht mal so ähnlich oder sonst irgendwas, sondern komplett verschwunden sind leider.
Und du hast es eben schon gesagt, wir haben uns überlegt, dass jeder von uns sich 10 Studien raussucht. Klingt jetzt erstmal natürlich mega viel, aber ihr müsst natürlich wissen, wir besprechen diese Autos jetzt nicht so intensiv wie sonst hier bei Achtung Fahrspaß. Mhm. Dann würden wir hier wahrscheinlich 2 Tage sitzen.
Man muss auch sagen, leider sind wir die alle nicht gefahren.
Ja, leider, leider.
Mhm. Bitter, aber
ja,
ist nun mal so.
Also es ist eher so wie die Folge mit unseren Privatautos.
Genau.
Dass wir haben dann gesagt, wir fanden das eigentlich mit diesem abwechselnden Turnus eigentlich ganz cool, dass jeder immer ein Auto sagt und dann sagt der andere seins. Und dann erläutern wir ganz kurz vielleicht, warum wir jetzt dieses Auto besonders cool finden und warum wir uns vielleicht auch gewünscht hätten, dass das in Serie geht. Und bevor wir jetzt loslegen, muss ich nur noch ganz kurz sagen, weil mir das ein persönliches Anliegen ist, ich habe zur Recherche nicht nur das Internet genutzt, logisch, da haben wir die Informationen natürlich alle irgendwie nur einen Mausklick entfernt, sondern ich bin auch noch schön in mein altes Kinderzimmer bei meiner Mom gegangen, oben auf dem Dachboden, mich hingesetzt, habe meine Autoquartetts rausgeholt. Mhm. Und für die, die es nicht wissen, also ich bin ein absoluter Freak. Ich habe über 1000 Autoquartetts gesammelt über die Jahre und habe mir dann die Prototypen-Autoquartetts rausgesucht. Da gab es ja unterschiedliche Serien, beispielsweise heiße Prototypen von Ravensburger oder Prototypen von Top Ass, so. Und bin die dann durchgegangen und habe mir da auch nochmal Inspiration geholt. Also oldschool.
Das ist natürlich praktisch. Auf sowas kann ich natürlich leider nicht zurückgreifen. Ich habe mich einfach aufs Internet verlassen. Aber ich muss dazu sagen, die Liste habe ich tatsächlich komplett aus dem Kopf gemacht. So, und dann habe ich mich nur noch mal ein bisschen genauer mit den Autos dann beschäftigt, um dann am Ende die finale Auswahl zu treffen. Aber im Prinzip hatte ich alle Autos direkt so erstmal parat, beziehungsweise eigentlich ja zu viele Autos parat. Und dann musste ich so ein bisschen auswählen.
Ja, also uns beiden, das können wir, glaube ich, kurz zusammenfassen. Direkt am Anfang ging es so, wir hätten deutlich mehr als 10 Autos, wo wir sagen würden, die hätten wir uns in Serie gewünscht. Ne?
So ist es, ja.
Okay, aber jetzt starten wir bei rein mit unseren 10, bei mir zumindest ohne Reihenfolge. Ich habe jetzt einfach nur die 10 aufgeschrieben, ist jetzt nicht von besonders wünschenswert bis etwas weniger wünschenswert. Einfach diese 10 Autos wären mega gewesen.
Mhm. Ich habe tatsächlich auch keine Reihenfolge, bis auf den letzten.
Das ist dein
Highlight. Der letzte, das wäre mein Highlight gewesen. Okay. Der kommt dann an Position 10.
Okay, gut. Ich fange mit meinem ersten Auto an. Und wir haben, damit wir euch jetzt auch abholen, wirklich genau, wie es hier abläuft. Wir haben beide unseren Laptop vor uns, wo wir unsere Notizen haben. Und wir haben eben gesagt, wir machen immer ein Bild von diesem Auto auf und zeigen es dem anderen, damit er es dann auch sieht. Wir sind uns relativ sicher, also ich bin mir relativ sicher, dass du alle Autos kennst. Und du bei mir wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber damit man nochmal genau weiß, aha, das ist das Auto, dann machen wir das auf jeden Fall hier nochmal so.
Bei mir fiel es tatsächlich teilweise schwer mit den Namen. Ich war mir nicht so 100% sicher, Okay. Teilweise, wie die Studien genau hießen, weil es ja manchmal auch irgendwelche wilden Namen dann einfach waren. Und deswegen habe ich gedacht, das ist mit Bildern nochmal ganz gut, dass man auch weiß, ach ja, genau, der ist das auf jeden Fall. Weil bildtechnisch bin ich mir sicher, wirst du alle Autos von mir kennen.
Ja.
Und ich wahrscheinlich auch dann von dir die meisten, hoffe ich jetzt.
Ja, gehe ich auch ziemlich stark von aus. So, und jetzt geht's los.
Mhm.
Mein erstes Auto ist dieses hier.
Mhm.
BMW, streng genommen, hat das Auto zwar ein BMW-Zeichen, ist aber kein BMW. Italdesign Nesca C2. Und jetzt wird es speziell, denn es gab 3 Nescas. Und ich gehe hier explizit auf den C2 ein, denn das ist für mich der gelungenste.
Mhm.
Der kam 1992 auf den Markt. Das ist eine Sportwagenstudie, die das BMW-Logo trägt, habe ich ja gerade schon gesagt, aber an und für sich von Italdesign entworfen wurde. Und Italdesign war die Firma von Giorgetto Giugiaro. Den kennen wir ja, ne?
Mhm.
Hat er mit seinem Sohn Fabrizio zusammen gemacht. Und ich finde diese Idee, und das war mir tatsächlich nicht bewusst, so interessant, sie wollten damit BMW dazu bewegen, dass sie einen M1-Nachfolger bauen.
Ja.
So. Und die erste Studie war das Nesca. Nesca schreibt man übrigens NAZCA, M12. Das kam 1991 auf den Markt, in meinem Geburtsjahr.
Mhm.
Und dann hat BMW das zur Kenntnis wahrscheinlich genommen, aber daraus ist nichts weiter geworden. Dann haben sie ein Jahr später den C2 gebracht. Und noch ein Jahr später den C2 Spider. Und BMW hat einfach gesagt, nee, ist nicht.
Mhm.
Dann haben sie es auch aufgegeben. Aber schon bemerkenswert. 3 Versuche.
Einfach dranbleiben, ja.
So, immer wieder gesagt, komm, machen wir noch eins. Setzen wir noch einen drauf.
Ja.
So. Und ich muss sagen, also dieser C2, der sieht ultra geil aus. Der ist mega flach, mega breit. Der ist 1,10 Meter hoch, aber 2,8 Meter breit.
Mhm.
Und verglichen mit dem M12 ist der größte Unterschied, sind die Scheinwerfer. Beim M12 sind die oben drauf.
Mhm.
Und beim C2 sind die unten in der Schürze und die Nieren sind auch so ganz, ganz klein.
Bisschen wie beim Achter im Prinzip.
Genau, ganz, ganz klein, auch in der Schürze. Sieht ultra cool aus. Das Auto war wohl auch fahrbereit, so wie ich gelesen habe. Hatte einen V12-Motor aus dem 850i M70. Von Alpina wohl leistungsgesteigert auf 350 PS. Und das Auto soll dank Carbon-Karosserie nur 1000 Kilo gewogen haben.
Mhm. Und der Legende nach hat ja auch der Sultan von Brunei hat wohl einen. Ne?
Ja, nicht nur der Legende nach. Der hat einen, weil davon sind ja letztens Bilder aufgetaucht. Es ist ein M12.
Ah, okay. Ein
schwarzer M12.
Stimmt, doch, du hast recht.
Davon gab es Bilder. Und ja, da wird sowieso ein bisschen konfus, muss man sagen, was jetzt die Stückzahlen angeht. Weil es gibt auf jeden Fall mehrere Exemplare. Ital-Design besitzt von jedem eins.
Mhm.
Und da habe ich gelesen, fand ich auch krass, da haben sie zum 35-jährigen Firmenjubiläum die Autos auf Achse von Turin nach Como geschickt. Alle drei.
Jo.
Konnten Journalisten fahren. Leider Achse, war ich
schon mal vor, den Konvoi hättest du gesehen.
Ja, eben, da wäre ja komplett durchgedreht.
Jo.
Ja, da war ich auf jeden Fall noch ein bisschen jung für. So. Mhm. Aber es gibt, wie gesagt, mehrere. Der Sultan von Brunei, hast du gesagt.
Mhm.
Es war mal ein blauer bei Mobile inseriert.
Was?
Ja, habe ich bei der Recherche rausgefunden, aber auch ein M12.
Mhm.
So.
Krass. Ja,
also wirklich, ich kenne das Auto, mein erster Berührungspunkt mit dem Auto, Need for Speed 2.
Mhm.
Da war das Auto drin. Ich fand den so genial. Ja, hätte der perfekte Nachfolger des BMW M1 werden können, ist leider nichts draus geworden.
Mhm. Sehr schade.
Ja, ich bin traurig. Mhm. Das wäre wirklich ein tolles Auto gewesen.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Sehr traurig.
Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Mein erstes Auto, wirst du auch zu 100% kennen, zeige ich dir gerade direkt, der VW W12 Nardo. Wurde ja tatsächlich das erste Mal 1997 vorgestellt, da hieß er noch W12 Synchro.
Mhm.
Ich muss sagen, der hat mir optisch noch nicht ganz so gut gefallen. Also es war tatsächlich dann diese Nardo-Version, die kam ja dann 2001 nochmal. Wurde so ein bisschen nachgeschärft, das Design noch mal so ein bisschen aufgefrischt und das hat ihm noch mal so dieses i-Tüpfelchen gegeben. Witzigerweise stammt das Design tatsächlich ja auch von Ital-Design, genauso wie gerade der BMW. Und ich finde, der sieht einfach super spektakulär aus und trotzdem hat er so relativ klare Linien und dieses klassische VW-Design halt irgendwie so ist da so drin. Also es ist eigentlich, wenn du es in der Vorstellung das so hören würdest, würde ich sagen, das passt gar nicht gefühlt, weil da sind ja so irgendwie so Elemente vom Passat gefühlt mit drin. Und trotzdem passt es meiner Meinung nach einfach extrem gut. Ich finde, der sieht auch nicht aus, als wenn der von 2001 ist. Könnte auch deutlich aktueller halt irgendwie sein. Das finde ich schon mal cool. Dann muss ich sagen, war es einfach eine Zeit, also die goldene Zeit von VW einfach irgendwie, was die da für wilde Sachen hatten, auch diesen Golf mit W12 und sonst was alles. Mhm. Irgendwie so richtig spektakuläre Sachen irgendwie, was du dir heutzutage gar nicht mehr vorstellen könntest von VW. Und was auch mega besonders ist, es gab ja tatsächlich noch dieses Weltrekordauto. Auch der W12 Nardo in so matt-schwarz war der.
Den habe ich gesehen, ne?
Ich ja auch, da war ich doch bei. Haben wir zusammen gesehen.
Achso, ja, aber ich habe ihn ja vorher schon gesehen. In der Autostadt in Wolfsburg.
Okay.
In dem, ja, wie auch immer, in dieser Schatzkammer stand er ja schon.
Ah, okay.
Ja.
Na gut, aber wir haben ihn ja nochmal dann, wo war das noch? PS-Speicher, glaube ich, ne?
PS-Speicher, ja. In der Sonderausstellung.
Genau. Und was den halt besonders macht, der hat einen Weltrekord. In 24 Stunden hat er 7.740 Kilometer zurückgelegt. In Nardo natürlich, logisch. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 322 km/h. Das ist schon echt krass.
Ja, also, ultra krass.
Echt ganz schön lange auf dem Pinsel geblieben da. Ne? Und der wurde aus nachvollziehbaren Gründen dann irgendwann verworfen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es jemals überhaupt so richtig die Absicht gab. Es steht überall, dass das Projekt aufgegeben wurde wegen interner Konkurrenz. Halt mit Lambo, Bentley und so weiter. Aber, oder auch Bugatti. Aber ich denke mal nicht, dass es wirklich so richtig die Absicht gab, das Ding zu bauen.
Ja, weiß ich nicht.
Aber man weiß es nicht.
Also, man muss ja so ein bisschen sagen, witzig, ich löse es gleich auf. Das Auto steht auch auf meiner Liste.
Mhm.
Aber keine Sorge, für diesen Fall bin ich vorbereitet und habe noch ein 11. Auto aufgeschrieben.
Okay.
Nur zum Notfall, weil ich mir nicht sicher war, ob du den W12 Nardo auch nimmst.
Okay.
So, also ich habe mich damit auch beschäftigt. Und ich muss ja sagen, man weiß ja nicht, wie es ausgegangen wäre, ne? Also VW hat einfach nie einen Supersportwagen gebaut, bis heute.
Mhm.
Der Phaeton, wissen wir ja nun, war ein Debakel, so, also was Verkaufszahlen anging. Da haben sie sich ja in einen Bereich gewagt, wo sie einfach nicht hingehören. Der Meinung der Käufer nach zumindest.
Mhm.
Vielleicht hätte es ja beim Supersportwagen anders ausgesehen.
Klar, kann natürlich sein, aber im Prinzip passt es eigentlich nicht zu der Marke.
Nee, gar nicht. Deswegen, aber ein Phaeton passt auch nicht zu VW, ne? Und deshalb hat er wahrscheinlich auch nicht funktioniert.
Ja.
Ja, aber kann ich 100% verstehen. Das Auto hätte ich mir auch sehr gewünscht. Okay, wir machen weiter mit meinem zweiten Auto. Dieses Auto. Der Cadillac 16 aus dem Baujahr 2003. Ist eine Luxuslimousine von Cadillac. Wurde auf der Detroit Auto Show gezeigt. Und ich kann, glaube ich, sagen, also viel mehr ging einfach nicht im Automobilbau. Also, wie der Name schon vermuten lässt, V16, Saugmotor. Da muss ich schon mal erstmal sagen, also überhaupt 16 Zylinder ist ja einfach absolute Ausnahmeerscheinung in der Autowelt. Es gab natürlich in den 30ern mal einen Cadillac mit 16 Zylindern. Dahingehend ist das Auto natürlich auch inspiriert, klar. Aber die Werte von diesem Auto, ne? 13,6 Liter Hubraum, 1015 PS, 1356 Newtonmeter. Jetzt nicht ganz so cool, aber wahrscheinlich passend zum Auto, Viergangautomatik. So, aber allein auch diese Proportion, ne? Also ihr müsst euch ja vorstellen, so ein 13,6 Liter V16, der muss ja auch irgendwo hin, ne?
Ja, der braucht wahrscheinlich ein bisschen Platz.
Demnach ist das Auto 5,67 Meter lang, schön überschaubar, 2,3 Meter breit, 1,39 hoch, okay, und hat einen Radstand von 3,56 Meter. Sehe ich einfach
ganz normale Werte, oder nicht?
Krass. Und jetzt finde ich aber dafür das Leergewicht wieder überraschend niedrig. 2,3 Tonnen. Oh. Wenn wir überlegen, was heute so CLE 350 beispielsweise wiegt, so, oder der neue M5, da hast du ein V16 mit 13,6 Liter Hubraum, so, und das Auto wiegt, was 5,67 Meter lang ist.
Ich wollte sagen, das ist einfach nur mal Tonnen,
so, ja. Also, und was mich tatsächlich überrascht hat, also das Auto habe ich damals so abgefeiert, als der rauskam. Ich wusste nicht, dass das Auto fährt. Das Auto war fahrbereit. Das war ja sogar bei Top Gear.
Ich weiß,
das ist mir dann wieder eingefallen. James May ist den damals gefahren. Ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert. Den gab es auch noch irgendwie auf so ein paar ja, Events ist der dann auch mal aufgetaucht, wo der zumindest auch mal angelassen wurde und so. Ja, ich glaube, bei diesem Auto war ganz klar von Anfang an einfach nur die Absicht, ein absolutes Hero-Car zu schaffen, so, womit man einfach nur Aufsehen erregt. Und so ein bisschen diese kantige Designsprache, wenn man das jetzt so ja, im entferntesten Sinne betrachtet, wurden natürlich für spätere Cadillac-Modelle übernommen. Aber für mich wirklich so ein opulentes Auto, also wirklich mehr Luxus geht einfach nicht.
Ja, das stimmt. Ich muss es jetzt auflösen. Der war auch auf meiner Liste, tatsächlich. Und ich muss auch dazu sagen, der BMW vorher auch schon. Das war tatsächlich mein Highlight für Platz 10, der Nazca. Ich dachte, ich löse es vielleicht am Ende auf, aber also bis jetzt von drei Autos haben wir komplette Überschneidung. Du hast ja zum Glück noch irgendwelche in der Hinterhand.
Ja.
Ich tatsächlich nicht. Also es wird wahrscheinlich dann doch ein bisschen kürzer. Ich find's aber echt super witzig. Also es ist einfach drei von drei. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so weitergeht. Sonst wird's eine relativ kurze Folge.
Dann werden's halt einfach nur 10 in Summe.
Genau, dann wird's 10 Autos insgesamt. Ich denke nicht. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Überraschungen parat. Aber ich find's lustig, dass schon mal die ersten drei auf jeden Fall komplett Überschneidung ist.
Okay.
Das, was wir eigentlich vorher gesagt haben, ja, hoffentlich wird das nicht kommen, die ganze Zeit immer überlegen. Ja, aber es ist so.
Ja, okay, mach mal weiter.
Ja.
Vielleicht geht's ja, wie gesagt, vielleicht wird's ja kurz.
Schauen wir mal. Also wenn der jetzt auch schon direkt auf deiner Liste ist, dann sag's sofort bitte.
Ja, okay.
Aber da glaube ich jetzt eigentlich nicht.
Okay, ich bin gespannt.
Und zwar ist es der BMW 2002 Hommage.
Nee, der ist nicht auf meiner Liste.
Siehste, guck mal, da haben wir mal irgendwie besonders. Das ist ja ein Konzept von 2016, wurde damals auf dem Concours d'Elegance gezeigt, am Comer See. Und ja, soll halt, wie der Name schon sagt, eine Hommage an den legendären 2002 sein. Auf Basis vom M2, dementsprechend schön klein, kompakt. Ich finde halt die ganzen Proportionen einfach mega bei diesem Auto. Der erinnert mich so ein bisschen an den 1er M. Also halt recht kurz, super breit, super stämmig. Sieht einfach schon übelst spaßig aus, finde ich. Also stelle ich mir einfach sehr unterhaltsam zu fahren vor. Logisch, als Basis M2 muss ja gut fahren, aber dann halt mit diesem Retro-Design. Also gerade so dieser Überhang vorne, ich zeig's dir nochmal, wie das hier unten so weitergeht, so an diesen 2002 Turbo angelehnt. Diese kleinen, schmalen Scheinwerfer. Also ich finde, der sieht einfach mega gut aus. Und dann haben sie ja später den nochmal mit so einer Livery gezeigt. Den kennst du bestimmt auch.
Jägermeister-Livery,
genau, ne? Turbomeister hieß es dann ja. Habe ich auch nochmal ein Bild hier parat. Da holt er mich noch mehr ab.
Ich wollte gerade sagen, ja. Ich finde den auch noch mit Livery und eigentlich mag ich nicht so gerne Liveries. Ich finde, mit Livery sieht der noch krasser aus.
Richtig, finde ich nämlich auch, weil die haben sie den, denn ich glaube, das war 2017, habe ich tatsächlich gar nicht notiert, sehe ich gerade, haben sie den dann halt mit dieser Livery nochmal rausgehauen, so. Also ist ja eigentlich das gleiche Design, nur mit der Livery. Und der, ich finde, der sieht nochmal 10-mal geiler aus.
Ja.
Also richtig cooles Auto, hat halt diese klassischen BMW-Vibes, trotzdem super modern, richtig schön interpretiert, gefällt mir einfach extrem und gerade diese Proportionen machen den Wagen einfach aus.
Ja.
Also das wäre ein Auto gewesen, da hätte ich mich drin gesehen.
Du dich selber auch.
Ja, komplett, auf jeden Fall.
Auch in Orange.
Ja, ja, ich wäre den so gefahren.
Der farbenfrohe Luca.
Ja, so kennt man mich doch. Hauptsache auffallen um jeden Preis.
Ja, klar, das ist die wichtigste Prämisse.
Ja.
Ja, also gehe ich auf jeden Fall mit, auch wenn er nicht auf meiner Liste stand. Und ich kann auch sagen, auch nicht mal auf der erweiterten Liste. So. Also ich finde das Auto auch mega cool, aber wäre jetzt nicht auf meiner Liste gewesen. Aber ein sehr cooles Ding. Plus, was mir zumindest bei mir aufgefallen ist, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist ein relativ modernes Konzept. Ja. Ich bin oft doch eher so in den 90ern hängen geblieben scheinbar.
So. Bist du allgemein, ne?
Ja, klar,
ja.
Logisch. Ich bin da geboren, also ist das mein Jahrzehnt. So, von daher ja, coole Wahl. Wir machen weiter. Und jetzt sage ich es direkt. Bei diesem Auto, bei den anderen zwei habe ich es nicht gedacht. Also beim Nardo, ja.
Ja.
Aber den, der wäre jetzt eigentlich gekommen.
Ja.
Den überspringe ich jetzt. Ich bringe jetzt noch nicht. Ich bringe dann hinten raus die Ergänzung oder so.
Ja.
Bei dem jetzigen Auto, also hier zeige ich dir noch mal kurz, ne, also 16. Ja. Und dann wäre Nardo jetzt bei mir gekommen.
Das sogar witzig, also mit genau dem gleichen Bild. Auch. Ja.
Jetzt kommt das nächste Auto. Und da habe ich gedacht, vielleicht hast du den auch.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Nee, weil den habe ich extra nicht genommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass du ihn nehmen wirst.
Okay,
und deswegen
gedacht,
nee, den nehme ich nicht.
Okay, das ist wahrscheinlich jetzt das absurdeste Auto in meiner Liste. Der Renault Espace F1 von 1994. Um es kurz zu machen, es ist ein Van mit Formel-1-Motor. Und damit ist alles gesagt. Also dann muss ich sagen, ich bin abgeholt. Vor allen Dingen Formel-1-Motor aus der goldenen Ära, also V10. Er ist komplett Feierabend. Also wirklich. Ich habe ein bisschen dann eingelesen mich so. Das war das 10. Jubiläum des Renault Espace überhaupt. Und da hat Matra dieses komplett absurde Auto gebaut. Also es ist letztendlich ein Espace der dritten Generation mit 3,5 Liter V10 Motor von Williams. So, und der Motor, weil es ist ja nun mal ein Van, der passt ja nicht vorne rein, so ein V10. Also haben sich gedacht, wo bauen wir den hin? Klar, hinten zwischen die Sitze. Normal weg.
Ganz normal.
So, das Auto hat 4 Einzelsitze. Finde ich auch schon übelst geil. Und dann ist einfach zwischen den hinteren Einzelsitzen dieser V10. Und da sind die offenen Ansaugtrichter. Junge. Also wirklich, dieses Auto. Da weiß ich auch noch ganz genau, das Auto kenne ich noch aus Gran Turismo 2. Aber ich glaube, also, den bin ich da rauf und runter gefahren. Wirklich. Permanent habe ich dieses Auto genommen. Ich habe das damals, das war Gran Turismo, war so diese Zeit, wo ich ganz viele Autos kennengelernt habe. Ich gedacht, das kann es ja gar nicht geben. Und irgendwie, je älter man wurde, hat man sich dann mehr damit beschäftigt. Und da habe ich gesehen, okay, das Auto gab es wirklich. Und das Auto fuhr ja auch. Und jetzt sage ich euch nochmal ganz kurz eben die Leistungsdaten. Und dann, also wenn ihr jetzt bisher noch nicht abgeholt seid, dann will ich aber hoffen danach. Also 810 PS. Normal weg, in einem Renault Espace. 810 PS, 0 auf 100. 2,8 Sekunden, Topspeed, zumindest theoretisch, 300 km/h. Und dass dieses Auto überhaupt fährt, finde ich ja schon krass. Und das ist nicht so ein rollbares Ding, das fährt. Es gibt wirklich Videos, wie dieses Ding durchlädt. Und eigentlich ist das genau der richtige Punkt, das fällt ja unter das Zitat recht. Wir hören einmal kurz in diesen Motor rein, das müssen wir uns jetzt einmal gönnen.
Ja.
Also wenn ihr jetzt nicht abgeholt werdet, also weiß ich auch nicht, da ist wirklich alles vorbei. Dann habt ihr nichts übrig für Autos. So. Und dann kommen wir noch hinzu, dass das Ding auch noch ultra geil, zumindest in meiner Wahrnehmung, aussieht. So, also es sieht ja noch von den Grundzügen aus wie so ein Espace, aber halt ultra verbreitert mit diesen Aerofelgen, dann diesem riesen Flügel oben drauf in diesem Gelb, Grau, Schwarz. Komplett Feierabend. Also ich muss wirklich sagen, dieses Auto Das ist echt eine 10 von 10. Ich meine, es war, glaube ich, ganz, ganz klar von vornherein, dass das niemals irgendeine Chance auf irgendeine Serienfertigung hat. Aber allein, dass die Franzosen sich das getraut haben zu bauen und vor allen Dingen, dass es nicht nur ein Mockup war, sondern dass es wirklich ein fahrbares Ding war, komplett Feierabend. Das einzig Traurige, aber ich auch ein bisschen sauer auf dich.
Ne? Ja, jetzt weiß ich ja.
Ich wollte dieses Auto gerne sehen. Und ich weiß, wo das steht. Und das steht im Matra-Museum in Frankreich. Und wir waren letztes Jahr auf der Retromobil in Paris. Und da hatten wir einen Tag eigentlich nicht so wirklich was zu tun. Und da habe ich gesagt, wir könnten ja da hinfahren. Ich gebe zu, das war nicht ganz nah. Ich weiß nicht mehr genau, 2 Stunden?
Nee, mehr.
Drei?
Ich glaub, 3,5 oder so habe ich im Kopf. Irgendwie so, 3, 3,5.
Sagen wir zwischen 2 und 3 Stunden, ein Weg. Und das Matra-Museum ist ja zumindest wahrscheinlich für uns sonst nicht ganz so spannend. Aber nur dieses Auto.
Ja.
Das will ich in meinem Leben noch mal sehen. Ich finde, es gibt halt nur den.
Ich würde super gerne mal hören. Also ja, ich würde gerne halt irgendwo auf einem Event sein, wo die das Ding auch bewegen. Das wäre mega.
Goodwood ist ja auch mal gefahren.
Ja, ich weiß. Deswegen, also der wird ja ab und an mal rausgeholt. Das wäre was, wo ich sagen würde, da würde ich sonst wofür hingurken.
Okay.
Aber so halt in so einem Museum, da irgendwie so eine Ecke gefährlich, da irgendwie, weiß ich nicht, dafür dann so lange hinfahren.
Hätte selbst, und das sagst du, der überall hinfährt, der gefühlt zum Brötchen holen 2 Stunden fährt.
Ja, wie gesagt, an sich stelle ich mich nicht so an bei weiten Strecken, aber man muss ja zu sein, wir sind ja schon einen Tag vorher nach Paris gefahren. Ja, ist ja jetzt von Bremen auch nicht direkt um die Ecke so.
Richtig.
Und dann habe ich ja jetzt nochmal 3 Stunden da irgendwo ins Nichts fahren, wo halt, wie gesagt, nichts anderes ist, außer dieses eine Auto, was für uns interessant wäre.
Das auch ultra geil ist.
Ja, und stell dir vor, an dem Tag, keine Ahnung, machen die den gerade sauber.
Ja, das wäre
so, dann steht er da gerade nicht und dann bist du da.
Das wäre blöd.
Cool.
Ja. Ja, aber es passt auf eins, Freunde. Wirklich unnormal.
Das ist ein cooles Ding, ja.
Jetzt kommt ein Auto. Ich beruhig mich kurz.
Ja, beruhig dich. Jetzt kommt ein Auto von einer Marke, wo ich ja eigentlich gar nicht so der riesen Fan von bin. Deswegen überrascht es sich vielleicht ein bisschen.
Warte, Audi?
Nee. Jetzt wird's absurd. Nee, aber wo ich jetzt sage, sehe ich mich eigentlich nicht so drin. Aber Lambo. Richtig, genau. Und zwar der Lamborghini Aztoq.
Jetzt kann ich sagen, das ist mein Ergänzungsauto.
Oh, perfekt. Top, wird immer besser. Super, wie gesagt, am Ende sind es echt nur 10 Autos insgesamt. Und zwar ist es ein viertüriges Konzeptfahrzeug von Lambo von 2008 mit dem Motor aus dem Gallardo, 5,2 Liter V10. Unnormal dramatischer Optik. Ich finde, der sieht mega aus. Ich finde, der hätte genau so kommen können. Ich finde, der sieht auch nicht so überzeichnet aus, dass man sagt, okay, ist halt ein Konzeptauto, das ist niemals machbar. Ich finde, der sieht komplett machbar aus auf jeden Fall. Und ich finde, das wäre ein Auto wirklich jetzt so, viele von den Autos, die wir in der Liste haben, sind ja so ein bisschen absurd. Aber ich finde, den hätten sie echt bringen müssen. Ich finde, das ist, also, es ist ja, finde ich, so ein bisschen wie so ein Quattroporte-Gegner, könnte man sagen. Also, eine richtig emotionale Limo, das gibt's ja kaum. Man könnte den Panamera nennen, ich würde aber sagen, der ist halt schon so typisch deutsch, eher so halt perfekt, sag ich mal.
Vielleicht noch am ehesten Rapid, ne?
Den habe ich auch noch mit in der Gleichung gehabt quasi. Und das war's. Also es gibt ja eigentlich nicht viele Gegner. Und gerade so die Italiener, die können sowas ja perfekt. Also super dramatisches Design, der hätte wahrscheinlich auch sehr gut geklungen, weil ich meine, man kennt den V10 aus dem Gallardo.
Ja.
Der klingt halt echt Sahne so. Und das wäre so ein Auto, also meiner Meinung nach hätte der deutlich mehr Stil als ein Urus.
Ja, klar.
Auf jeden Fall. Also Urus bin ich sowieso nicht so der Riesenfan von. Und ja, ich finde, das ist einfach ein super geiles Auto. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass er gebaut worden wäre. Und da kann ich auch nicht richtig nachvollziehen, warum es nicht gemacht wurde, um ehrlich zu sein.
Ja, also aus Enthusiastensicht, weil ich mich ja nun auch mit diesem Auto sehr beschäftigt habe, kann ich da vielleicht noch 1, 2 Sätze zu verlieren. Aus Enthusiastensicht kann ich es auch nicht verstehen. Aus Marketing- bzw. wirtschaftlicher Sicht schon, weil die ja 2 Jahre nachdem, glaube ich, die Studie zum Urus gezeigt haben, ne? So, und es war, glaube ich, genau in dieser Zeit, wo sie, die haben ja erst gesagt, wir bauen den. Es war ja eigentlich sicher, dass sie gesagt haben, wir bauen den. Und genau 2012 haben die nämlich gesagt, wir bauen den nicht. Obwohl sie eigentlich gesagt haben, wir bauen ihn. Und 2012 haben sie die Urus-Studie gezeigt.
Ja.
Ich vermute, das ist nur eine Mutmaßung, dass sie da schon wussten, wenn, dann zündet der Urus halt mehr. Und wahrscheinlich hatten sie einfach nicht die Kapazität, 2 Autos fertig zu entwickeln. So, deshalb gebe ich dir recht, ich hätte mir auch gewünscht, also wie gesagt, aus Enthusiastensicht ist das das viel geilere Auto, aber wahrscheinlich aus wirtschaftlicher Sicht, ich meine nicht wahrscheinlich, sondern wir wissen ja heutzutage, dass der Urus halt der Topseller ist und der die Marke in eine ganz andere Sphäre von Stückzahlen gehoben hat. Aber man muss dazu ja auch noch sagen, bis zum Serien-Urus hat es ja auch noch übel lang gedauert, 5 Jahre, ne?
Ja.
Nur so können wir halt über solche schönen Autos philosophieren. Ne?
Richtig,
ja.
Das stimmt. Ja, ist sehr schade. Wie gesagt, wahrscheinlich wird es irgendwelche wirtschaftlichen Gründe gehabt haben. Vielleicht war es auch besser für die Marke, ich weiß es nicht. Aber den hätte ich mir wirklich gewünscht und ich glaube, da wäre ein Platz für da gewesen.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also wie gesagt, definitiv unter Enthusiasten. Vielleicht wäre es noch geiler gewesen, wenn der noch 5 Jahre früher gekommen wäre, wo die SUV-Welle noch nicht so hoch war. Ne?
So, dass ja, das man kann sagt, sein, so, ja.
Da hätte der vielleicht nochmal anders
gezündet. War der zu spät dran einfach,
ja.
Ne?
Ja. Ah, schade, schade.
Ja, sehr ärgerlich.
Jetzt kommt ein Auto bei mir. Also, wenn ich jetzt erstmal sage, es ist ein Elektroauto.
Mhm.
Habe ich selber nicht mitgerechnet. So.
Okay.
Aber es ist jetzt nicht das typische Elektroauto. Das ist jetzt alles an, es ist quasi der komplette Gegensatz zu klein, praktisch, effizient.
Mhm. Den habe ich auch.
Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ja. Ja, okay. Also, das Auto, was Luca auch hat, ist Mercedes-Maybach Vision 6 Cabrio. Also, das ist tatsächlich das modernste Auto in meiner Liste. Aus dem Jahr 2017 wurde in Pebble gezeigt. Ein Jahr vorher hat Mercedes ja den Coupé Vision 6 gezeigt. Also, das gleiche Auto quasi als Coupé in Rot. Klar, von den Proportionen und so, genau gleich. Aber das Cabrio, das knallt einfach noch mal anders rein. Es geht in die gleiche Richtung wie der Cadillac 16 bei mir. Also, es ist super opulent, eigentlich ja schon dekadent.
Mhm.
So, es ist halt ein Cabrio, ein zweitüriges Cabrio, das 5,70 Meter lang ist, 2,10 Meter breit, ganz dezente 24 Zoll Chromfelgen hat. es ist dunkelblau, nautikblau lackiert, hat ein Stoffdach in Weiß mit eingefärbten Roségoldfäden.
Ganz so. Normal weg, klar.
Und hinten so ein Boat-Tail-Heck, wo oben nur offenporiges Holz drauf ist. Ne? Das ist eigentlich wirklich, das ist so der Inbegriff von einer Landjacht.
Ja.
Und mich erinnert dieses Auto halt ganz extrem an mein absolutes Lieblings-Cabrio. Und ihr wisst, ich bin nicht so der Cabrio-Fan.
Drophead.
Genau, Rolls-Royce Phantom Drophead. Das ist so, also ja, das ist einfach so für mich das Nonplusultra. Dieses Auto geht halt allein von den Proportionen und so genau in diese gleiche Richtung. Deshalb nehme ich auch in Kauf, dass es ein Elektroauto ist. Hat 4 Elektromotoren, die sollen 750 PS leisten. 0 auf 100 unter 4 Sekunden. 500 Kilometer Reichweite. Ich sage natürlich, wie es ist. Mit einem V12 Bitoro wäre es geiler.
Klar.
So. Aber bei der Optik, und da das ja wahrscheinlich dann eh ein Cruiser wäre, würde ich das auch in Kauf nehmen. Und jetzt muss ich sagen, kleiner Front noch mal kurz an Mercedes-Maybach. Sie haben ja jetzt gerade ein Cabrio rausgebracht. Mhm. Den SL 680 Monogramm Series. Da muss ich leider sagen, das ist für mich halbgar. Das ist letztendlich ja nur ein umgelabelter SL. Der hat keinen V12, wie es sich für mich für einen Maybach gehört. Der hat halt den Motor aus dem SL 63. Mhm. Wie gesagt, ein bisschen Shishi hier, ein bisschen edler da. Aber das Ding, das ist ein Maybach.
Das wär's, ja. Und ich muss auch sagen, ich finde, der SL sieht auch echt nicht gut aus.
Ja, das kommt noch hinzu. Aber wie gesagt, es ist auch einfach halt, wie gesagt, das ist für mich nicht das, was ein Maybach ist. So, ein Maybach muss das sein. Der muss vorfahren und alle müssen denken, wer ist er?
Ja.
So, ist das der König oder sowas?
Ja.
So, und genau so dieses Style, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Der sieht einfach komplett wahnsinnig aus.
Ich würde sagen, wir müssen sowieso alle Bilder in die Story dann auf jeden Fall noch einmachen und dann auch
in den
festsetzen, in den Highlights, genau, ja. Damit man nochmal anschauen kann, weil bei vielen muss man auf jeden Fall sich die Bilder dazu angucken, um das zu verstehen. Aber ja, bei dem sind es wirklich einfach diese Proportionen, das ist eine absolute Ansage, das Ding, diese Haube ist gefühlte 4 Meter von dem Auto schon mal. Wow. Also es ist unfassbar einfach. Also es sieht einfach sowas von bosshaft aus, wenn irgend so ein Bösewicht aus irgendeinem Film da ankommt.
Ja. Offensichtlich sind wir uns da ja auch wieder einig.
Ja, schon wieder, ja. Langsam wird die Luft dünn hier.
Okay, bei dem hätte ich wirklich gar nicht gedacht, dass du den nimmst, weil ich weiß ja deine, ich sag mal, leichte Abneigung Elektroautos gegenüber. Da dachte ich, ja, locker nimmt er den denn nicht.
Ich muss auch sagen, klar, es ist nicht so geil, wäre jetzt schon cooler gewesen, wenn er einen V12 hätte. Ich finde es bei dem nicht ganz so schlimm, weil ich stelle mir halt vor, damit fahre ich sowieso mit 10 km/h durch die Stadt einfach und fahr einfach nur ganz langsam, damit jeder die Felgen auch sieht und alles irgendwo lang. Das heißt, da brauchst du ja auch keinen Klang oder irgendwas dazu. Er muss ja keinen Sound haben, kannst einfach gurken. Wie gesagt, wäre natürlich cooler mit dem Verbrenner, aber bei dem wäre es mir relativ egal.
Okay.
Bei dem würde man ja mit den Proportionen sowieso nicht ambitioniert fahren können. Wird schwierig, denke ich.
Definitiv
nicht. Ich glaube, das wird jetzt nicht so der Kurvenräuber sein. Würde ich
jetzt einfach mal. Einfach nur cruisen.
Genau. Gut, dann machen wir weiter.
Mal weiter.
Mhm. Und zwar Geht's weiter mit dem Porsche 919 Street.
Oh, krass. Das hätte ich nicht erwartet.
Ja, ich sehe, die Autobahn geht nach oben. Ja. Ist ja auch eine relativ aktuelle Studie. Was heißt relativ aktuell aus? 2017?
Ist ja, wie gesagt, nein, dafür, total. Dass meine Gefühle aus den 80er und 90er waren, genau. Außer der Maybach.
Ich wollte halt einen Mix haben, sonst hätte ich eigentlich gefühlt auch nur Autos aus den 2000er so maximal gehabt. Aber da habe ich gedacht, nee, da muss auch mal was Frisches bei sein. Und zwar, die erste Grundidee von dem Wagen war ja einfach als Konzept, das Rekordauto, den 919 Hybrid, halt für die Straße zu bringen. Mhm. Deswegen auch der Name 919 Street. Die Optik kam extrem gut an und dann haben die tatsächlich ernsthaft überlegt, den zu bringen. Allerdings dann für den Kundenrennsport. Also nicht mehr für die Straße, obwohl er 919 Street heißt. Sollte eigentlich als Kleinstserie kommen. Ich glaube, 45 Stück wollten sie bauen. Aber die haben dann gemerkt, ist doch technisch sehr aufwendig, dieses Rekordauto gewesen. Ist jetzt nicht mal eben so. Und die hätten halt irgendwie ein Team von sonst wie vielen Mechanikern jedes Mal mitschicken müssen, weil es dauert alleine 45 Minuten, den 919 Hybrid zu starten. Einfach nur zu starten.
Entspannt.
Ja.
Und das haben ist sie dieser Fortschritt. Der Technologie.
Genau, richtig, ja. Okay, und dann haben sie gemerkt, ist dann doch relativ aufwendig, deswegen haben sie es dann doch kurzerhand überworfen. Ich finde aber die Optik einfach krank, also ich finde es super special. Es gibt mir so ein bisschen diese Vibes von damals, von so einem GT1 oder auch CLK GTR. Mhm. Halt einfach komplett wild, sieht übelst dramatisch aus. Design gefällt mir extrem gut, Technik wäre halt auch interessant gewesen, weil es ist ja kein Vollelektro, sondern ein Hybrid, ist ja okay.
Okay.
Und, ja. Und wir kennen ja die Rekordfahrten, ne? Ich glaube, die meisten, die von euch die diese Rekordfahrt mal gesehen haben auf dem Ring, 5 Minuten 19 waren es, meine ich. Das ist ja absurd, wie schnell das Ding ist. Also man denkt ja die ganze Zeit, es wäre vorgespult.
Ja.
Klar, das war auch der 919 Evo, muss man dazu sagen, nochmal ein bisschen abgewandelt. Und mit Sicherheit wäre die Straßenversion nicht ganz so schnell gewesen, aber sie wäre sehr schnell gewesen, definitiv, okay. Da kann man von ausgehen. Und ich finde, das Ding sieht einfach krank aus.
Mhm.
Mega special.
Ja, da bin ich nicht so bei dir. Also, nee, tatsächlich, ich finde die Optik nicht so ganz geil.
Aha.
Also, ich finde den Grundgedanken mega und auch dieses, wie früher halt GT1-Autos, quasi fast ohne Abwandlung auf die Straße zu bringen, nur mit dem Allernötigsten. Ja, aber ich bin nicht so ein Riesen, also natürlich ist der 919 krank und so, gar keine Frage, aber optisch finde ich, es ist mir zu sehr Rennwagen. Also, man sieht zu wenig dann, dass es irgendwie normales Auto ist.
Ja, ja, klar, aber das ist ja das, was es halt irgendwie special macht, so in meinen Augen.
Ja, also ich verstehe, warum du den geil findest, aber bei mir ist die Optik nicht so, nee. Aber da war keine Gefahr.
Aber ist doch mal schön, dass wir auch einfach mal einen haben, wo wir uns nicht so einig sind. Wäre auch sonst vielleicht ein bisschen sehr langweilig auf Dauer gewesen.
Absolut, ja.
Von daher bin ich ja froh.
Nach so einem luxuriösen Schiff wie eben geht's bei mir jetzt wieder mit einem sportlicheren Auto weiter.
Mhm.
Und diesem Auto hier. Das hier ist der Chrysler ME412.
Mhm.
Wurde 2004 auf der Detroit Auto Show gezeigt und erstmal überhaupt, dass Chrysler halt mal wieder so einen geilen Sportwagen zeigt. So. Das war ja noch die Zeit, wo Chrysler auch noch coole Autos gebaut hat. Es gab noch eine andere Studie, die fand ich auch cool. Die war nicht ganz so aufsehenerregend. Der Chrysler Firepower sah auch cool aus. Und dieses Ding, das war halt wirklich ein Hypercar. Und man darf jetzt nicht vergessen, das war genau die Zeit von Enzo, Carrera GT und SLR, so. Das ist ja, glaube ich, so für uns, die so in den 90ern geboren wurden, so das Trio an, oder vielleicht auch die ersten, die so Hypercars getauft wurden, so. Das war ja so das Nonplusultra, so, ne? Und dann kommt Chrysler um die Ecke, die ja wirklich sonst außerhalb der Viper eigentlich für nix bekannt waren, so. Und bauen so ein Ding.
Mhm.
Und erstmal, der Name klingt natürlich ultra sperrig, steht, habe ich extra nachgeguckt, also das MI steht für Mid-Engine. 412, 4 Turbolader, 12 Zylinder.
Mhm.
Und der Motor ist in Grundzügen eigentlich ein Mercedes-Motor. Das war ja auch noch die Zeit, wo Mercedes und Chrysler zusammengehört haben. Mhm. Also der 6 Liter V12, 5980 Kubikzentimeter. Allerdings statt Biturbo, wie jetzt im SL65 beispielsweise, Quad-Turbo.
Mhm.
So, das ist schon mal geil. So, das Ergebnis waren 862 PS, 1150 Newtonmeter.
Mhm.
So, und jetzt nur noch mal zur Erinnerung. Zu der Zeit, wo ja ein Enzo mit 660 PS das Ding war. So. Mehr ging nicht, ne? Kommt Chrysler, baut so ein Teil mit 200 PS mehr.
Jo.
Das Auto sollte von 0 auf 100, oder 0 auf 96 ist es ja, weil die ja 0 auf 60 Miles messen, 2,9 Sekunden, Topspeed 400. So, fand ich einfach schon mal so richtig krass.
Schon wild, ja.
Dann muss man dazu sagen, das Auto, was die 2004 gezeigt haben auf der Detroit Auto Show, das war nicht fahrbereit. Das war einfach nur Prototyp rollbar, so, aber nicht fahrbereit. Aber die waren wirklich kurz davor, das Ding zu bringen. Ne? Die haben fahrbereiten Prototypen gebaut innerhalb von 12 Monaten. Und ich habe ein bisschen jetzt dazu recherchiert. Ein Ex-Kollege von Autobild ist 2005 mitgefahren in diesem Teil.
Oha.
So, und er hat beschrieben, wie das war. Das Auto wog 1310 Kilo, noch mal kurz, ne? Mhm. Mit einem 6 Liter V12 Quad Turbo. So,
das ist schon krass. Ja.
Gekoppelt an eine 7-Gang-Doppelkupplung. Das war übrigens wohl auch der Schwachpunkt des Ganzen. So, die lief wohl nie so richtig gut. Aber er hat geschrieben, das war einfach komplett gestört. Also mega schnell und so. Und am Ende, so wie ich es gelesen habe, wurde das Auto wohl hauptsächlich gestoppt wegen interner Konkurrenz mal wieder. Mhm. SLR war halt schon auf dem Markt. Am SLS haben sie rumentwickelt, so. Aber ich habe auch mal gehört, dass dieser Prototyp, dieser fahrbereite Prototyp, später mal nach Deutschland geschickt wurde, zu den Entwicklern des SLS. Die konnten damit mal ein bisschen testen, so mal
gucken,
was so geht.
Krass.
So, und das sind so Autos, die sind heutzutage ja völlig in der Versenkung verschwunden, so, kennt niemand mehr. Aber es war so eine Zeit, wo man denkt, allein, wie gesagt, Chrysler, wofür war Chrysler so bekannt? Wie gesagt, eigentlich ist es ja die Dodge Viper, aber die wurde ja in Deutschland auch als Chrysler Viper verkauft, so. Mhm. Ansonsten haben die ja einfach nur so, ja, mal einen Jeep oder sowas gebaut, ja, ne? Aber nichts so Besonderes. Ja. Und dann kommen die einfach aus dem Nichts, bauen das Ding, alle denken, jo. Und dann sagen die, ja, bauen wir auch nicht, tschüss.
Ja. Ja. Echt krank. Das Witzige ist, den hatte ich tatsächlich auch auf der Liste, der hat es aber nicht in die 10 geschafft. Habe ich nicht genommen.
Okay, ja, ja, immerhin.
Gut. Zum Glück. Ja. So, und jetzt kommt was. Also, wenn du den hast, dann fresse ich einen Besen.
Okay.
Da rechnest du, glaube ich, gar nicht mit.
Aha.
Ich muss ihn nur finden. Da.
Ja, zeig ich her.
Und zwar der Toyota RSC.
Ja, den erinnere ich noch aus Quartettzeiten.
Ja, und?
Gran Turismo.
Richtig.
Ja.
Bei Gran Turismo gab es den damals. Also, ihr müsst euch vorstellen, es ist von 2001 ein Offroad-Sportcoupé. Im so WRC-Style sollte der sein. Gigantische Räder, übelst aggressives Styling, relativ gedrungene Kapsel, überall Lufteinlässe und sonst irgendwas, halt so richtig Rallye-Style. Guckt sehr, sehr grimmig rein, finde ich. Also ist schon echt ein grimmiger Kollege.
Ja, der sieht aus, als würde er auf Angriff gehen.
Genau, richtig. So, der macht ernst. Und der hat den 4,2 Liter V8.
Oh krass, wusste ich auch nicht.
Ja, finde ich schon mal mega witzig irgendwie so. Also ist halt, gab nie die Absicht, das Ding wirklich zu bauen. Sollte einfach nur ja, so eine witzige Studie sein, vielleicht auch für Gran Turismo damals, weiß ich gar nicht genau. Hinten sieht er auch sehr wild aus noch, hier mit den zwei Auspuffrohren in der Mitte und sowas.
Mhm.
Und ich muss echt sagen, ich habe ja so ein bisschen so ein Faible für diese damaligen, so in Anführungsstrichen, Supersportler, die so Offroad-mäßig waren. Mhm. Es gab auch diesen komischen Mega-Track und sonst was.
Ja,
da. Und irgendwie gab es ja immer nur so ein paar Studien hier und da ist ja nie irgendwie sowas mal rausgekommen.
Mhm.
Und irgendwie stelle ich mir das eigentlich mega unterhaltsam vor, weil klar, heutzutage gibt es ein Dakar und ein Sterato und so weiter, aber die sind ja so ein bisschen, sind ja nicht so extrem, die sind ja gar nicht so hoch. So, ich stelle mir mal vor, sowas mit so einem Fahrwerk wie von diesen Baja-Trucks.
Ja.
Ich glaube, das ist doch unnormal Bock machen.
Ja, sicherlich.
Ich stelle mir einfach super unterhaltsam vor und dann, wie gesagt, halt mit diesem 4,2 Liter V8 da drin, klingt wahrscheinlich auch ganz ordentlich.
Mhm.
Also, finde ich irgendwie ein richtig geiles Konzept. Ist irgendwie logisch, dass er halt nicht gebaut wurde so, aber hätte ich mir gewünscht.
Aber, wenn man jetzt überlegt, Toyota ist ja auch mal für eine Überraschung bekannt.
Ja, ne? Das stimmt, ja.
Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, GR Yaris, würde ja auch keiner erstmal bei Toyota verordnen, ne? Sie sind so erstmal so, alle sagen immer so bieder, vernünftig, fahren für immer, so. Aber genau sowas.
Dann hauen die sowas raus,
genau,
ja.
Genau, mal so einen raushauen,
ja.
Hätte man sich auch trauen können, ne?
Ja, finde ich auch. Deswegen, also finde ich irgendwie super cooles Ding, super ungewöhnlich, aber hat irgendwie extrem was. Und ich, wie gesagt, finde das Styling auch echt cool. Für einen Toyota sieht er wirklich richtig special aus.
Absolut, ja. Oh. Also das war auf jeden Fall eine Überraschung. Damit hast du mich auf jeden Fall
freue ich mich.
Positiv überrascht, habe ich nicht erwartet.
Sehr gut.
Das nächste Auto, ich weiß nicht, vielleicht erwartest du, dass ich den drin habe, vielleicht auch nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass du den auf jeden Fall nicht drin hast.
Okay.
Es ist ein Audi.
Okay, ja, dann habe ich ihn nicht.
Dieses Auto.
Aha, ja.
Das ist der Audi Avantissimo.
Mhm.
Und zu diesem Auto habe ich tatsächlich eine persönliche Beziehung. Das Auto wurde 2001 auf der IAA gezeigt. Und ich war 2001 auf der IAA mit meinem Dad. Ich war damals 10 Jahre alt. Und wenn sich ein Auto auf dieser Messe eingebrannt hat, war das dieses Ding. Mhm. Also ihr müsst euch streng genommen vorstellen, das ist ein A8 Avant, also ein A8 Kombi. So, Der Entwicklungsleiter, habe ich extra nochmal nachgeschaut, hat die Studie damals so beschrieben: Der Aventissimo ist unsere Idealvorstellung vom Avant. Also streng genommen ein Luxuskombi, der schon die Front von dem neuen A8, dem D3, hatte, obwohl der A8 D3 ja dann erst im Jahr darauf kam. Und ich weiß bis heute noch wirklich ganz genau, wie ich vor diesem Auto stand als 10-Jähriger, außen blau, innen so beige-braun, auch richtig geil, so mit ein bisschen weiß noch. Mega schön, ich war komplett fasziniert. Ich fand das Auto so schön. Und dann hatte der noch so ein Partypiece, sag ich mal, hinten, der Kofferraum. Der konnte zweigeteilt geöffnet werden. Die Klappe ging ganz normal nach oben. Und dann ist der Ladeboden inklusive einem Teil des Stoßfängers rausgefahren. So hydraulisch. So 70 Zentimeter nach hinten. Mega krass. Also wirklich so crazy, ja. Richtig besonders. Klar, wir können auch ganz kurz über das Antriebskonzept sprechen. 4,2 Liter V8, 430 PS, 6-Gang Automatik so. Also das wäre alles relativ seriennah. Und ich muss ja auch gestehen, ich persönlich, das weißt du ja auch, ich bin ein riesiger Kombi-Fan so. Ich würde immer ein Kombi in einem SUV vorziehen. Deshalb bin ich besonders traurig, dass dieses Auto nicht in Serie geschafft hat. Man muss ja aber auch ganz ehrlich sein, also der Grund dürfte auf der Hand liegen. Ne? Also A8 ist ja schon jetzt nicht so der beliebteste Kandidat in diesem Segment, sage ich jetzt mal vorsichtig. Kombis sind jetzt außerhalb von Deutschland auch nicht sonderlich beliebt. Ja gut, und das ist nun mal beides dann. Ne? Also von daher, ja. Und es stand ja auch noch die SUV vor der Tür. Also der Q7 kam dann ja irgendwie auch 3 oder 4 Jahre später. Ja, von daher dürfte der dann spätestens das Aus von diesem Aventissimo irgendwie so besiegelt haben. Aber für mich, das ist wahrscheinlich auch, weil das so ein persönliches Ding war. Ich weiß, wie gesagt, noch heute, ich stand vor diesem Auto. Ich glaube sogar noch, da müsste ich mal meinen Dad fragen, der hat noch so Analogbilder von mir neben dem Auto. Mega. Feierst du gar nicht, ne?
Nö, kack. Also, kackt mich gar nicht, wollte ich gerade sagen. Kickt mich gar nicht, auf jeden Fall. Also, ja. Okay. Muss ja selber wissen. Ja gut, dann geht's bei mir weiter.
Ja.
Ein Auto, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass du da gar nicht mitrechnest und du den auch nicht hast. Und zwar der Mini Superleggera Vision.
Ja, also witzig, weil der tatsächlich auf meiner erweiterten Liste mit draufsteht.
Oha, okay. Krass, witzig.
Also war relativ deutlich, dass ich den nicht in die 10 mit aufnehme, aber ich fand ihn schon ziemlich cool.
Ja. Ist halt, finde ich, mal so komplett was anderes. Also es ist eine Studie von 2014. Es ist eine Zusammenarbeit von Mini und dem italienischen Designstudio Touring Superleggera, die ja für viele echt schöne Autos verantwortlich sind. Und ich finde bei dem einfach, der hat diese klassischen kleinen Roadster-Linien einfach, also diese ganzen Proportionen, wirkt relativ breit, kurz, sieht einfach schon irgendwie spaßig aus, hat sehr kurze Überhänge und also man sieht halt dieses italienische Design mit diesen Mini-Anleihen drin irgendwie. Gefällt mir irgendwie extrem gut, finde ich richtig, richtig schön. Man muss dazu sagen, die Studie hatte einfach nur so einen Elektromotor, damit er sich bewegen kann quasi. Also es gab nie so ein richtiges Antriebskonzept für das Auto, weil halt auch von Anfang an nicht wirklich geplant war, den zu bauen. Aber wenn ich jetzt wirklich, wenn wir in so einer perfekten Welt leben und ich mir den vorstelle mit dem Antrieb aus dem Cooper S, dann diese Leichtigkeit aus dem Mini halt, also jeder von euch, der schon mal Mini gefahren ist, weiß, wovon ich spreche, es ist ja super unterhaltsames Fahren, so ein bisschen Go-Kart-Feeling und sowas. Und das in so einem kleinen Roadster, der dann auch noch so schön aussieht, ich finde ihn richtig formschön, stelle ich mir mega spaßig vor einfach. Also ich glaube, das macht richtig Laune.
Ja, das wäre wieder so ein richtiges Auto für Enthusiasten halt.
Genau.
Ne? Also wahrscheinlich jetzt nicht sonderlich alltagstauglich, zumindest nicht in Deutschland, schwierig. Nö. So. Aber wenn du in Italien wohnst, so,
ja,
da würde ich das Auto, glaube ich, auch richtig gut sehen.
Ja. Ja, also fühle ich irgendwie.
Ich finde den auch cool, wie gesagt, hat es sogar tatsächlich auf meine erweiterte Liste geschafft. Aber dann habe ich mich doch nochmal für andere Autos entschieden.
Ah, okay.
Aber auf jeden Fall coole Wahl. Bei mir geht's weiter mit einem Auto, wo ich ganz ehrlich bin, bis gestern wusste ich gar nicht, dass es gibt.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Also dieses Auto, ich wollte eigentlich ein anderes Auto nehmen. Und das sage ich auch gleich, welches ich eigentlich nehmen wollte. Und während ich darüber recherchiert habe, bin ich auf dieses Auto gestoßen. Und war komplett geflasht. Ich zeig's dir erstmal und du kannst mal sagen, ob du weißt, welche Marke das überhaupt ist.
Okay. Ist das ein Panos?
Witzig, dass du das sagst. Das Auto sieht wirklich sehr ähnlich aus wie ein Panos Esperanto GTA 1.
Ja.
Das ist ein Suzuki.
Suzuki? Okay. Nö, also ja, wie du sagst, er sieht halt komplett aus wie ein Panos Esperanto, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es ein
Suzuki ist. Das Suzuki Hayabusa Sport Prototype Concept.
Okay.
Ja, also eigentlich, zeige ich dir jetzt auch, wollte ich dieses Auto hier nehmen, den Suzuki GSX, ja, den kenn ich, R4.
Ja. Gab es auch in irgendeinem Gran Turismo,
genau,
meine ich, ne?
Ja, ja. Gab es auch in Gran Turismo. Der wurde 2001 gezeigt und ist halt ein super spartanischer Roadster mit dem Antrieb aus der Hayabusa. Mhm. Und ein Jahr später haben sie eben diesen Hayabusa Sport Prototype gezeigt, der halt einfach mehr aussieht wie ein Auto. Also es ist voll verkleidet. Sieht wirklich, falls ihr schon mal, jetzt vergleicht mal den einen Super-Exoten mit dem anderen Super-Exoten, aber falls ihr schon mal so ein Panos Esperante GTA 1 gesehen habt, es war eigentlich ein Rennauto, von dem es eine Straßenversion gab, der sieht fast genauso aus, nur wie zu heiß gewaschen halt. Ne? Mhm. Also der ist 3,79 Meter lang.
Oh, okay. Ach, das sieht man auf dem Bild gar nicht, dass er so klein ist.
Der ist super klein. 1,10 Meter flach.
Das macht schon wieder cool, ja.
1,76 breit. 2,20 Meter Radstand. Mhm. So, das Auto hat Flügeltüren und es ist gelb. Das ist schon mal ein Pluspunkt bei mir. Ne? Ja. So, jetzt sage ich euch aber erstmal, der hat den Motor aus der Hayabusa, 1,3 Liter Vierzylinder, 175 PS. Gut, Drehmoment jetzt nicht ganz so berauschend, 138 Newtonmeter. Aber das Auto dreht 10.000 und das Auto wiegt 550 Kilo. Mit einer Gewichtsverteilung von 50-50.
Okay, krass, ja. Gut, so, dass es so hoch dreht, ist ja logisch mit einem Motorradmotor, aber
genau.
550 Kilo ist schon eine Ansage.
Und es ist ein voll verkleidetes Auto. Wie gesagt, dieser GSX R4 Concept, das ist mehr oder weniger einfach wie so ein Gitterrohrrahmen mit einem Motor hinten dran, das komplett verkleidet. Und ich muss gestehen, an diesem Auto liebe ich einfach alles. Ich finde, das Design sieht ultra speziell aus. Mhm. Also wirklich, das sieht ja mega exotisch aus. Das Konzept ist geil. So ein Motorradmotor in so ein kleines Auto, super wenig Gewicht, wissen wir ja nun alle, die Bock haben auf Fahren, ist mega. Hochdrehender Motor muss auch geil sein. Also, ja gut, 138 Newtonmeter, aber völlig egal, wenn du in diesem Ding da sitzt und dann dreht das 10.000, dann fliegen dir ja die Ohren weg. Mhm. Ja, das einzige Problem ist, der Wagen war nie fahrbereit und war auch nie als Serienauto geplant.
Ja, fast befürchtet, ja.
Aber das wäre sowas, also man spricht ja immer so von diesem, ja, kleinen Sportwagen so, wirklich zum Fahren so, nicht irgendwie prestigemäßig, das wär's.
Also ich würde sagen, das Rezept holt mich auch komplett ab.
Ja.
Also die Abmessung schon alleine finde ich richtig cool. Das sieht man halt auf dem Bild gar nicht so unbedingt. Gewicht mega, Motor mega. Aber ich muss sagen, Design ist nicht so 100% meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
sehr exotisch.
Ja, finde ich nicht ganz so. Also die Front ist nicht so mein Geschmack. Aber trotzdem die Idee und das Konzept, mega cool.
Ja, und ich hab ein neues Auto entdeckt, was ich wirklich, wie gesagt, bis gestern noch nicht kannte. Das passiert auch, gut, es passiert häufiger im Straßenverkehr aktuell mit Xpeng und BYD und sowas.
Ich wollte sagen, irgendwelche neuen chinesischen Elektroautos.
Aber kein neues Auto, was ich richtig abfeier, was ich noch nicht kannte.
Nee, das stimmt. Das gibt's nicht oft.
Okay, krass. Dann geht's bei dir weiter.
Ja, wir kommen jetzt tatsächlich ja schon zu meinem letzten Auto.
Ja.
Weil, wie gesagt, drei Stück hatten wir ja eine Doppelung. Ich hoffe, dass du den nicht hast. Könnte aber sein, dass wir uns im Vorgespräch schon über dieses Auto unterhalten haben, indirekt.
Okay.
Es ging nämlich darum, dass du gesagt hast, du hattest irgendein Auto, wo du den Namen nicht aussprichst oder nicht sicher warst, deswegen hast du nicht reingenommen.
Bentley?
Ja.
Ja, okay, ja, dann weiß ich. Und zwar,
ich habe mir extra das angehört, ich hoffe, ich sag's jetzt nicht komplett falsch, es müsste der Bentley Hunaudier sein. Mhm. Hunaudier. Geschrieben Hunaudieres.
Ja.
Also, ja. Sehr wilder Name. Bild zeige ich dir der Vollständigkeit halber nochmal, aber wie gesagt, kennst ja das Auto auf jeden Fall. Mhm. Ist eine Studie von 1999. Ein Supersportwagen auf jeden Fall. Könnte schon in Richtung Hypercar gehen. Mit einem 8 Liter 16 Zylinder Sauger. Ganz normal weg.
Immer gut.
Allerdings nur in Anführungsstrichen 630 PS. Ist ja relativ überschaubar, finde ich, für einen 8 Liter 16 Zylinder. Wiegt aber nur 1400 Kilo und Handschalter.
Geil.
Dazu diese kranke Optik. Ich finde, der sieht einfach mega special aus. Hat ja eigentlich irgendwie so verhältnismäßig kleine Scheinwerfer. Dadurch guckt er irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwie relativ grimmig rein so. Und dann diese Farbgebung bei dem Auto finde ich irgendwie mega besonders. So, der ist ja in so einem dunkelgrün, immer schon mal erstmal gut. Aber der untere Part ist so abgesetzt in, ja, Chrom, könnte man sagen. Mhm. Mit so riesengroßen Chromfelgen. Also, ich finde, der sieht einfach krank special aus. Also, mir gefällt die Optik mega gut. Man muss dazu sagen, er hat halt so gewisse Parallelen zum später erschienenen Bugatti Veyron. Mhm. Ich denke mal, dass er wahrscheinlich deswegen auch verworfen wurde. Ich weiß nicht, wie weit das bei dem schon war und ob das wirklich spruchreif war oder ob das einfach nur so eine Idee erstmal war oder wie auch immer.
97 hast du gesagt, ne?
99.
99, okay, ja. Mhm.
Ja, gut. Ist schon gar nicht mehr so weit weg. Ja. Und dass vielleicht dann der verworfen wurde, um dann den Bugatti reinzubringen, ist ja halt der gleiche Konzern. Man weiß es halt nicht so genau. Gerade halt, ich muss echt sagen, wenn du so guckst, hier so dieses Designelement hinter der Scheibe, dass es da so runterfällt und dann halt dieses zweifarbige, das ist ja auch halt einfach gerade so und auch der Auspuff.
Ja.
Erinnert mich auch komplett an Supersport. Also von daher, das, ich denke fast, dass das der Grund gewesen ist, warum sie gesagt haben, nee, Bentley brauchen wir jetzt nicht so einen Supersportwagen, weil kommt vielleicht bald der Bugatti, wie auch immer. Oder damit ist die Idee geboren gewesen, auch 16-Zylinder, muss man ja auch dazu sagen. Wie gesagt, dann noch mal ein bisschen mehr ausgerastet mit 4 Turboladern und so weiter. Aber
Bugatti hatte da ja auch schon die Studien, ne? Die hatten ja auch schon diesen Chiron 18.3 oder so. Der war, glaube ich, auch zu dieser Zeit.
Stimmt,
das war ja auch streng genommen, der hat ja auch ein bisschen den Veyron vorweggenommen, bevor dann die eigentliche Veyron-Studie kam. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den zugunsten des Bugatti halt.
Vermute ich auch. Und die Studie ging ja eher so ein bisschen aber Richtung EB110, fand ich eigentlich noch, ne? Also der sah ja nicht aus, wie der Veyron dann später aussah. Ja. Aber, ja, wie gesagt, ich denke, dass das der Grund gewesen ist. Es ist auch nachvollziehbar, aber ich finde den, also als Studie, finde ich, sieht der auch besser aus als der Veyron.
Ich muss sagen, vorne finde ich den wirklich mega gut, 10 von 10. Hinten, ich finde eigentlich, also diese Zweifarbigkeit finde ich auch cool, auch den Auspuff und so, aber die Leuchten.
Ja, die sind nicht ganz so, ne?
Die, da hätten sie noch mal rangemusst.
Ja, das stimmt.
Nach meinem Geschmack.
Hätten wir ja noch mal machen
können. Ja, hätten wir noch mal die Rückleuchten, hätten wir noch ein bisschen überarbeiten können, ne?
Das wäre ja kein Thema gewesen, ja.
Ja, aber sonst ultra geil.
Aber es geht tatsächlich, und das fand ich ganz witzig, es geht schon so ein bisschen Richtung durchgängiges Leuchtband. Mhm. Und das zu der Zeit. Ja. Das war da ja noch gar nicht normal. Ja, aber also wie gesagt, ultra special. Ich weiß nicht, ob auch die Farbgebung so extrem dazu beiträgt, dass ich den noch mal mehr feiere. Weil ich finde, auch durch dieses Chrom unten, das ist halt irgendwie so, das kennt man ja irgendwie so gar nicht. Das sieht halt einfach mega besonders aus.
Ja, ja, also bin ich wieder voll bei dir, weil wie gesagt, hat es auch auf meine erweiterte Liste geschafft. Aber es gab tatsächlich noch 2 Autos, die es noch davor auf die Liste geschafft haben. Und offensichtlich können wir jetzt ja keine Doppelung mehr haben, wenn du schon durch bist.
Ja.
Das nächste Auto, was ich dir zeige, ist das älteste Auto auf meiner Liste. Oha. Dieses hier.
Und da habe ich mit gerechnet tatsächlich. Der war auch relativ weit vorne, zusammen mit, also kannst du erstmal sagen, was hast du da?
Das ist der Peugeot Oxia.
Genau, und den fand ich auch mega geil. Und es gibt ja auch noch diesen Peugeot Kazaa, heißt der, glaube ich, ne?
Ja.
So, die beiden waren auch, und da hab ich aber gedacht, oh, du wirst bestimmt einen davon nehmen. Da habe ich gedacht, nee, kann ich nicht nehmen. So, weil ich hätte gerne den Kazaa eigentlich genommen. Ja. Hätte ich jetzt ja offensichtlich machen können, aber ich wusste nicht, welchen von beiden du vielleicht nimmst. Da dachte ich, nee, ich lasse es lieber.
Ja, also dieser Peugeot Oxia stammt aus dem Jahr 1988, ist somit älter als ich. Und es ist wieder ein Supersportwagen, ähnlich wie da bei VW mit dem Nardo, von einem Hersteller, der bis heute keinen wirklichen Supersportwagen gebaut hat. Meiner Meinung nach, aber definitiv hätte er einen bauen sollen. Denn Peugeot, musste man ja auch mal sagen, gehen wir jetzt mal davon ab, was die Marke heute geworden ist, aber die hat ja bei den Studien, ne, wirklich über Jahrzehnte richtig aufgefahren. Immer wieder. Also wirklich. Der Oxia, klar, aber der Kazaa, hast du ja angesprochen, den habe ich ja sogar schon live gesehen. Das war 84. Dann haben sie 86 den Proxima gebracht, der war auch schon wild. Und 88 dann eben den Oxia. Und dann haben sie ja noch 2004 den 907 gebracht mit diesem V12. Auch mega geil. Und alle fand ich so, dass ich dachte, jo, mega. Und alle hatten eins gemeinsam, die wurden halt nicht gebracht. Ja. Also wirklich so, als würde Peugeot zeigen, guck mal, das könnt ihr haben, dann nehmt 405. Ja. Komm hier bitte.
Zeig, so. Fast das Gleiche.
Könnt ihr doch den nehmen. Und ich muss sagen, der Oxia war von diesen ganzen Studien mein Favorit. Und ich war ja glücklicherweise schon bei Peugeot in Frankreich, auch im Museum und auch in den Heiligen Hallen. Und es war richtig bitter. Alle Autos waren da, der Kazaa, der Proxima, auch der 907. Nur der Oxia war nicht da, weil der irgendwo ausgeliehen war. So ärgerlich, weil das halt mein Favorite ist, weil ich finde, der sieht irgendwie halt aus, der hat ja schon sehr viel Peugeot drin, so gerade so 405 und so, wie platt gedrückt oder halt irgendwie gemixt mit einem F40 oder so, weil der auch so kantig ist, ultra flach und der ist 2,8 Meter breit, finde ich auch schon heftig so. Und dann habe ich mich ein bisschen weiter mit diesem Auto beschäftigt, auch so die Historie, also ja, okay, das Auto sieht futuristisch aus, man darf nicht vergessen, wie gesagt, 88. Das hat ein Alu-Chassis, eine Karosserie damals aus Carbon-Kevlar-Mix. Das Auto wiegt 1370 Kilo, aber es hat zum Beispiel Allrad und, also Allradantrieb und Allradlenkung damals schon gehabt. Der Motor ist eigentlich komplette Massenware. Das ist dieser V6, der Europa V6, den sie alle verwendet haben. Renault, Volvo und Peugeot. Aber eben Biturbo. Ergebnis, Achtung, 680 PS und Drehmoment, das vom anderen Stern, 984 Newtonmeter.
Jo, alles klar, Frank.
Und das war, wie gesagt, zu der gleichen Zeit, wo ein F40 das Maß der Dinge war mit 478 PS und 577 Newtonmeter. Hat der einfach 200 PS und mal eben entspannte 400 Newtonmeter mehr. Und dann, das finde ich auch wieder so richtig, das ist so, kann ich mir vorstellen, so wie die Franzosen da saßen. So. Also erstmal 6-Gang-Handschaltung, ist auch schon mal gut. Ne? Wie gesagt, Allrad. Und dann haben sie Fahrleistung berechnet oder ausgegeben. Und haben gesagt, das Auto soll in 5 Sekunden auf 100 beschleunigen und 290 schaffen. Wo man sich jetzt ja denkt so, hä?
Bisschen konservativ.
680 PS so, 984 Newtonmeter und Allrad ja auch. Wieso denn so langsam, ne? Dann sind sie damit nach Nardo gefahren und sind einfach gefahren. Oh, und die haben diese Werte, die sehr konservativ waren, halt komplett pulverisiert. 0 auf 100, 3,6, Topspeed 345.
Aber waren sie ja nah dran mit den Berechnungen. Auf jeden Fall. Haben die gewürfelt oder berechnet?
Keine Ahnung, sacre bleu. Also, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Aber wie kann man, also finde ich schon wild. Auf jeden Fall lustig. Angeblich war damals dann da auch eine ganze Journalistentruppe vor Ort und die waren alle so, so schnell. Und ich finde das auch wieder irgendwie so zu dieser Herangehensweise. Ja, bauen wir dann einfach, ist fertig. Und dann fahren wir. Oh, so schnell?
Ja, Mensch, so schnell. Ja. Ja,
cool. Aber lass den nicht bauen. So. Aber angeblich haben sie wohl noch einen zweiten gebaut. Und die offizielle Aussage von Peugeot ist, dass dann ja der Krieg, Golfkrieg dazwischen kam und dann ja gesamtwirtschaftliche Lage nicht mehr so gut war und so. Aber das zweite Exemplar, soweit ich das recherchieren konnte, also eins hat Peugeot, wie gesagt, noch. Das zweite Exemplar wurde 2009 versteigert. Peugeot hat das früher schon mal gemacht, dass sie immer mal wieder einzelne Autos versteigern aus dem Museum. Und jetzt kommt's. Jetzt wirst du ein bisschen traurig werden.
Wahrscheinlich relativ günstig, oder wie?
120.000 Euro.
Ach, laber doch nicht. Okay, krank.
Ja. Stell dir mal vor, du hast das Ding gekauft. Ich meine, gut, du kannst wahrscheinlich nirgendwo warten. Wobei der Motor an sich ja okay ist so. Es darf halt nur sonst nichts kaputt gehen. Aber da hast du dieses Ding für 120.000 Euro.
Krank, ey.
Das Ding sieht aus wie ein UFO.
Ja. Ja. Aber was ich bei dem so krank finde, ist, dass ja dieses, in Anführungsstrichen, Brot- und Butter-Design, was ja eigentlich, die Peugeots waren ja relativ stumpf gezeichnet, dass das so gut funktioniert auf so einem Supersportler.
Krass, ne?
Weil es sieht wirklich, finde ich, wie aus einem Guss aus. Ich finde, es sieht so aus, als es hätte gebaut werden können. Genauso. Es sieht nicht so komplett abgesperrt. Es sieht nicht so aus, dass du sagst, das kann nicht sein, so irgendwie. Es funktioniert irgendwie richtig gut.
Ich frage mich, warum manchmal die Hersteller sich dann nicht mehr getraut haben. Ne? Stell dir mal vor, du hast ein Peugeot, du kaufst dir ein Peugeot und dann fährst du so einem F40 einfach mal geisteskrank um die Ohren. So.
Ja, aber also ich finde schon nachvollziehbar, dass Peugeot sich das nicht getraut hat, um ehrlich zu sein. Du hast ja nicht die Käuferschaft einfach wie ein Ferrari.
Ja, aber stell dir mal vor, du fährst jetzt so ein du bist gerade erfolgreicher Geschäftsmann Ende der 80er, hast dir ein F40 geholt, ne?
Genau.
Dann kommt dieses Ding und fährt einfach mal wirklich, der fährt ja nicht langsam vorbei, der fliegt ja vorbei, so, ne? An deinem F40. Also ich würde an dem Tag aussteigen aus diesem F40 und sagen, alles klar, könnt ihr behalten, ich kaufe mir jetzt so ein Ding. So, und dann würde ich das ja auch allen meinen Freunden sagen, die vielleicht auch einen F40 haben. Also über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und
zack, hätten alle Peugeot gekauft.
Hätten alle so einen Oxia geholt.
Ja, gut, da bin ich drüber nachgedacht.
So. Ja, aber weiß ich nicht. Weil du musst ja schon sagen, gerade in dieser Hypercar-Dings, da sind ja auch ganz viele Leute, die jetzt nicht so enthusiastisch sind, sondern die einfach sagen, ich will das Neueste und das Schnellste.
Ja, das stimmt, ja.
Und wenn dann das Ding da kommt, dann ist es vielleicht in dem Moment auch, heutzutage natürlich ist ein F40 halt ein ikonisches Auto, so.
Ja.
Aber wenn damals halt so ein No-Name quasi vorbei pest, kann ich schon mir vorstellen, dass viele Leute dann sagen, ja, warum? Also F40 ist ja schön, aber wenn ich das schnellere Auto haben kann.
Ja. Ja, also kann.
Die hätten mich Marketing machen lassen sollen damals.
Ja, ich merke das schon, ja. Also hast mich fast überzeugt, so ich bin kurz davor.
Ich hätte einfach, ich wäre immer nur F40 hinterhergefallen, hätte die übelst abgezogen, hätte gesagt, ja, könnt ihr
haben. Aber den ganzen Tag nur gewartet, wo irgendwelche F40
sind. Nee, hier wollt ihr? Ja, oder meinen Countach versägen oder so. Und dann immer danach ranfahren und sagen, also der kostet übrigens nur so und so viel, falls du so einen haben willst.
Ja. Hätte vielleicht klappen können, aber ich glaube, viel spielt da auch mit rein, dass die Leute sagen, ich fahre einen Ferrari. Und ja, ich fahre einen Peugeot.
Ja, gut. Aber ich versäg dich.
Ja, ja. Ein Peugeot. Klar.
Okay, also es wäre schön gewesen, ist leider nicht so gekommen. Jetzt kommt mein letztes Auto.
Mhm.
Ebenfalls von der IAA 2001.
Oha. Was? Okay. Ja. Also kenne ich ja, aber verstehe ich nicht.
Es ist der Opel Astra OPC Extreme. Also wahrscheinlich, du offensichtlich ja auch nicht, hätten viele jetzt keinen Opel in meiner Liste erwartet.
Nee.
Und das ist letztendlich, auch wenn es ein Astra im Namen trägt, dieses Auto, ist ja kein Astra. Und das finde ich wiederum so geil. Es ist ein DTM-Auto mit dem Chassis von einem DTM-Auto. Es ist kein Astra-Chassis, gar nichts so. Und das für die Straße. Und es hat einen Motor aus dem DTM-Auto, das ist ein 4 Liter V8, streng genommen sogar von Cadillac. Stammt aus dieser Northstar-Familie. Mhm. 444 PS. Sequentielle Schaltung. So. Und das Ding ist einfach, das hat für mich so diesen Vibe von dem CLK GTR, weil das einfach ein Rennauto ist, wo sie das Gesicht von dem Standard Astra herangebaut haben. Das finde ich geil. Genau das. Also das Ding ist ja ultra breit. So, halt wie ein DTM-Auto aus der damaligen Zeit. Es hat ja dieses komplette Chassis. Ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, wo du in so einem Auto sitzt. Mhm. Du sitzt ja hinter der B-Säule als Fahrer. Und zwar nicht ein Stück, sondern deutlich, weil das ganze Chassis ja so aufgebaut ist. Eigentlich ja nur eine Karosserie drüber gestülpt, die so aussieht wie ein Astra. Das Ding hat Flügeltüren und zwar oben angeschlagen, also Gullwing Doors so gesehen. Ey, und ich finde, das Ding sieht einfach krank besonders aus. Und die Fahrwerte waren auch heftig, ne? Also je nach Übersetzung 310 bis 330, 0 auf 100, 3,9, 1150 Kilo. Keine Fahrhilfen, kein ABS, kein ESP. Das einzige Großserienteil an diesem Auto war das Airbag-Lenkrad vom Opel Speedster sowie der Lenkstockhebel vom Opel Speedster. Ansonsten war das wirklich letztendlich das DTM-Auto, einfach mit Straßenzulassung. Und die waren sogar angeblich kurz davor, eine Kleinserie zu bauen. Nach der Premiere auf der IAA gab es 10 Bestellungen laut Opel. Und einige Kundenanfragen. Auto sollte kosten 1 Million Mark inklusive lebenslanger Wartung. Ja, aber 2001 war auch kein gutes Jahr. Wir erinnern uns, was 2001 war. Und da hat dann auch Opel solche Projekte natürlich erstmal besonders hinterfragt. Deshalb ist es leider nicht gekommen. Aber ich habe dieses Auto auch live gesehen, nicht nur auf der IAA, klar, da war ich ja, sondern halt viele Jahre später bei Opel in den Heiligen Hallen. Und wir haben damals echt versucht, die dazu zu überreden, dass sie das Ding noch mal zum Fahren bringen. So, ne? Es war wohl nicht so leicht, weil dazu brauchst du einen Computer mit dem damaligen Windows, um das Ding halt zu starten. Und die haben uns erklärt, dass allein so ein Startvorgang umgerechnet so 3.000 Euro kostet, um das Ding halt zum Laufen zu kriegen. Aber jetzt frage ich mich, wenn du so ein Auto damals gekauft hättest, und da ist ja lebenslange Wartung mit drin, dann müsste das ja eigentlich, hätte das dann jetzt noch laufen müssen.
Eigentlich schon, ja. Deswegen haben sie es vielleicht auch verworfen dann.
Ja, finde ich ultra geil.
Mhm. Ja, also Rezept an sich ganz cool. Also Auto holt mich null ab. Also rein optisch würde ich sagen, habe ich schon diverse bei Waschparks gesehen, die genauso aussahen. Genau, also jeder zweite Astra aus der Zeit sieht ja eigentlich genauso aus, gefühlt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt immer alles lackiert. Ja. Einige Bodykits sind ja meistens auch dann halt einfach in weiß oder irgendwas.
Viele mit oben angeschlagenen Türen, ne?
Ja, das jetzt nicht, aber halt Flügeltüren haben viele.
Ja.
Ja, also wie gesagt, deswegen holt mich jetzt nicht so ab, finde ich nicht so special.
Nicht so special vor allem.
Ja.
Also ein Rennauto.
Ja, wie gesagt, Rezept ganz cool, aber das unten drunter siehst du ja nicht. Im ersten Moment sieht er ja aus wie jeder zweite Astra, wie gesagt.
Ja.
Das ist ja irgendwie so. Also weiß ich, hat er auch immer dann ein Tribal hinten auf der Heckscheibe?
Ja, oder? Ja, klar, Fuchsschwanz auch.
Ja, okay.
Alles dabei.
Ja. Holt mich gar nicht ab. Bin ich raus.
Ja, also ich finde das Auto richtig geil. Nach wie vor super spektakulär. Und ich feiere das halt, wie gesagt, das hat also jetzt rein die Front, dieses Rennauto nehmen, einfach die Leuchten und den Grill vom kompletten Serienauto dran machen, finde ich, macht es ultra besonders.
Ja.
Na gut, du kannst dann ja mit deinem elektrischen Mini um die Ecke gucken.
Ich komme mit dem elektrischen Mini, der nur irgendwie für 10 km/h fährt, damit auf die Bühne kommt.
Genau, ja, damit mit dem komm ich dann
wegpesen. Richtig, auch geil. Ne?
Ja, okay. Damit sind wir durch, ne?
Ja, sind wir tatsächlich durch. Wie gesagt, mein absolutes Highlight wäre jetzt quasi am Ende gekommen. Das war ja auch, und da muss ich auch eben ganz kurz nur eben noch mit einwerfen, es wäre tatsächlich auch genau der NASCAR C2 gewesen.
Ja.
Ich finde den auch noch mal geiler als den M12. Mhm. Einfach wie du sagst, mit der Optik unten, mit den Scheinwerfern und sowas,
ja,
à la Bonheur. Hätte ich mir wirklich gewünscht, dass BMW sich irgendwann mal getraut hätte, so einen richtigen Supersportler da mal rauszubringen. Aber gab ja immer wieder Gerüchte, immer wieder sollte irgendwas kommen, ist dann doch nicht. Und ja, einfach traurig.
Na, dann bringen sie zum Jubiläum von M den XM.
Ja, genau, dann kommt sowas, weißt du? Jubiläum und was haut man raus? Einfach fast 3 Tonnen SUV. Dafür steht M. Ja. Perfekt. Aber gut, ich will mich nicht aufregen.
Ich wollte sagen, bevor du dich jetzt hier zu sehr in Rage redest, es waren, ich habe jetzt gar nicht überschlagen, wie viele Autos es waren, auf jeden Fall keine 20.
Mhm.
Aber ich glaube trotzdem eine schöne Auswahl mit einigen Überraschungen, einigen Übereinstimmungen natürlich auch. Aber da muss man ja auch ganz ehrlich sein, wir haben natürlich auch in Grundsätzen so einen ähnlichen Autogeschmack. Hier und da variiert er mal, weil deiner ja schon sehr eingefahren ist und meiner halt ein bisschen variierter ist. So.
Okay.
Aber
kurz nochmal fronten.
Nee, überhaupt nicht. Einfach nochmal Fakten.
Ja, ist klar, gut.
Es hat trotzdem richtig Bock gemacht. Und ich fand auch dieses Recherchieren und sich entscheiden und so, welche Autos. Und ich stelle jetzt einfach mal eine ganz wilde These auf. Wenn euch diese Folge auch gefallen hat, könnte man ja überlegen, ob man irgendwann mal einen Teil 2 macht, ne? Weil wir haben ja gesagt, unsere Listen an und für sich waren ja lang.
Ja.
So, vielleicht haben wir dann ja auch wenige Überschneidungen, weil es dann ja auch noch, du musst dann ja noch mehr in die Tiefe gehen. So, ne? Die Highlights haben wir jetzt quasi genannt, aber dann geht man vielleicht noch mal einen Tacken weiter rein. Also vielleicht in, wer weiß, 20, 30 Folgen oder so, wenn ihr Bock drauf habt. Ich hatte auf jeden Fall Bock. Ich fand, dieses Recherchieren hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, sich da so einzuarbeiten, wenn es auch sehr zeitaufwendig war.
Aber man muss ja auch sagen, unsere Liste für Sonderfolgen ist relativ lang schon. Wir haben ja schon viele Ideen.
Absolut.
Da sind auch viele bei, die ich echt feiere, wo ich mich auch drauf freue.
Ja.
Dementsprechend würde ich eher cooler finden, dass man doch einige Sachen erstmal davor steht, bis man irgendwann wieder bei dem gleichen Konzept nochmal landet.
Ja, definitiv. Also es kommt jetzt nicht nächste Woche nochmal Teil 2. Ja, so schnell wird das nicht gehen.
Das ist klar.
Aber ja, du sagst es, unsere Liste ist lang. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich auch auf euer Feedback, haben wir eingangs schon gesagt. Also wenn ihr jetzt noch Themen habt, wo ihr sagt, boah, darüber eine schöne Sonderfolge, das wäre doch mal was. Wie gesagt, wir sind immer offen.
Jo.
Schreibt uns da gerne. Wie gesagt, dieser Vorschlag stammt ja auch aus der Community. Und ein, zwei andere coole Ideen von euch haben wir schon notiert. Ein paar coole Ideen haben wir selber. Und ich denke, wir haben noch Stoff für reichlich Sonderfolgen. Ne?
Das würde ich auch meinen, ja.
Wir freuen uns drauf, auch von euch zu hören natürlich. Und ja, dann dürft ihr nicht vergessen, nächste Woche geht's schon weiter. Zack, 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 hier.
Genauso.
So, in diesem Sinne, mir hat Spaß gemacht. Nicht traurig sein, dass ich dir dein Highlight gleich am Anfang weggelutscht habe.
Ja, das ist echt einfach als Ersten. Direkt Junge, Mann, erst. Klasse.
Ja. Nächstes Mal, was auch immer eine Liste beinhaltet, darfst du anfangen.
Ja, okay. Besser ist das. Ja.
Weil du auch noch so gönnerhaft gefragt hast. Willst du
ja,
nicht anfangen?
Du einfach, ja, zack. Direkt Wind aus dem Segel genommen. Klasse. Schlechte Laune.
Ja, tut mir leid.
Ja.
Wir gehen jetzt eine Pizza essen.
Ja, das ist gut.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.